Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
In Berlin bietet sich da heute und morgen ein sehr besonderes Festival an, bei dem es elektronische Musik im klassischen Konzerthaus gibt. Strom heißt das Festival. Künstlerinnen und Künstler wie Nina Krawitz, Ryoji Ikeda, Kruder und Dorfmeister und viele mehr spielen in der Philharmonie in Berlin. Das Ausgehen klappt in dem Fall aber nur für die, die schon Karten haben. Das Festival ist nämlich ausverkauft. Wir hatten vor der Sendung die Gelegenheit, mit dem Kurator von Strom, mit Stefan Goldmann, über Techno im Konzerthaus zu sprechen und haben ihn als erstes gefragt, was die kuratorische Idee dahinter ist, elektronische Musik aus dem Club rauszuholen und in einen ganz anderen Kontext zu stellen.
Das Festival sollte zwei Dinge zusammenbringen. Das eine ist elektronische Musik, wie sich in den letzten Jahrzehnten vor allem entwickelt hat, und die Philharmonie Berlin als Ort zusammenbringen. Und das sind zwei Sachen, die sich merkwürdigerweise nicht so oft treffen, auch in dieser Stadt. Es gibt hier in Berlin viele Festivals, die auch ein sehr breites Spektrum an elektronischer Musik abbilden. Und es gibt tolle Konzertsäle, aber diese beiden Sachen finden sehr selten zusammen. Und die Idee war, Künstlern, die ganz verschiedene Ansätze verfolgen, aber alle eins gemeinsam haben, nämlich elektronische Musik machen, die Möglichkeit zu geben, an so einem Ort etwas anderes zu machen als das, was sie typischerweise in Clubs oder an den Orten, an denen experimentellere Festivals stattfinden, wo sie Sachen machen, die vielleicht nicht unbedingt Club- und tanzorientiert sind, aber die jetzt auch noch nicht integriert sind in den üblichen Konzertbetrieb, der Konzertsäle bespielt. Also das war die Herausforderung.
Jetzt kann man natürlich auch fragen, warum? Also warum braucht im weitesten Sinne Techno oder experimentelle elektronische Musik so einen Rahmen einer Philharmonie? Was bringt das sozusagen an Mehrwert oder vielleicht auch an Kitzel für die Künstler mit sich?
Aus der Sicht der Künstler kann man das so sehen, dass wenn man im Studio sitzt und produziert für normalerweise einen Tanzzusammenhang, einem ganz viele Ideen kommen, die dort nicht mehr passen. Also die in einem Club eigentlich keinen Raum haben. Und dann gibt es experimentelle Formate, wo man das ausleben kann. Aber wirklich eine Hörsituation mit einem Raum, der eigens dafür gebaut ist, das hat man fast nie. Also das ist schon mal ganz reizvoll und eine sehr seltene Gelegenheit. Umgekehrt, aus der Sicht des Publikums ist es auch so, dass man diese Musik nicht nur im Club hört. Man hört die auch in der U-Bahn oder im Auto oder zu Hause, also Situationen, die nicht unbedingt zum Tanzen einladen, und findet dann Aspekte in dieser Musik, die vielleicht spannend wären, wenn sie weiter ausgeführt werden würden, aber typischerweise nicht werden. Insofern ist das, glaube ich, eine Erweiterung für die künstlerischen Möglichkeiten und eine Erweiterung für das Publikum, neue Aspekte zu entdecken, selbst wenn man sich schon in dieser Musik bewegt.
Inwiefern sehen Sie denn die Künstler, die heute und morgen in der Philharmonie auftreten, vielleicht ja auch sogar in der Tradition von akademisch akzeptierten klassischen E-Musik-Komponisten wie zum Beispiel Karl-Heinz Stockhausen oder Pierre Henry, die ja zur E-Musik gehören, aber eben auch in den 50er Jahren elektronische Musik gemacht haben. Sind die Künstler, die jetzt auftreten, irgendwo in dieser Tradition vielleicht sogar angesiedelt?
Ich glaube fast gar nicht. Der zentrale Unterschied zwischen historischer elektronischer Musik bis tief in die 70er Jahre und dem, was heute vielleicht noch in akademischen Zirkeln fortgeschrieben wird, und dem Bereich, den ich jetzt mal grob Techno nennen möchte, ist der, dass die von Ihnen benannten Komponisten sich typischerweise alles versagt haben, was irgendwie auf irgendeiner Wiederholung beruht. Also das Einzige, was deren Musik nicht durfte bei ihrem ganzen Innovationsanspruch, war irgendeine Form daraus zu gewinnen, dass Dinge in ein Zeitraster verortet werden, das mit Wiederholung arbeitet. Nun haben wir aber festgestellt in den letzten 30 Jahren, dass gerade dort enorme Möglichkeiten bestehen, die vorher in gar keiner instrumentalen Musik bestanden. Also auch eine Band, die spielt, kann zwar einen Viervierteltakt halten, aber kein Gitarrist kann den exakt selben Ton zweimal produzieren. Elektronik kann das. Und in dieser Wiederholung stecken Möglichkeiten für Klänge, die vorher überhaupt nicht erschlossen waren. Also das ist der ganz große Reiz, wo auch Techno, glaube ich, einen Kunstmusikanspruch entwickelt, weil es komplett neue formale Möglichkeiten eröffnet. Insofern ist das eine andere Tradition. Also selbst wenn wieder davon abgewichen wird, wie die Künstler, glaube ich, fast alle, die im großen Saal der Philharmonie spielen werden, werden keine Sets mit klaren Beats spielen. Aber diese Musik ist informiert mit künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten, die entwickelt wurden im Zusammenhang mit Zeitrastern und den Wiederholungen, die darin angesiedelt werden können. Ich glaube, das ist etwas sehr anderes.
Es gab diesen Punkt, wo quasi auch so Konzepte aus der bildenden Kunst in Techno mit reingekommen sind. Ich denke an Oval, die in den 90ern so experimentiert hat mit Störgeräuschen. Und auch das, was Ryoji Ikeda, der eben auch spielt, bei ihnen auf dem Festival macht, hat schon sowas aus der bildenden Kunst Entlehntes. Warum und wann genau ging das für Sie los, dass Techno sich da so erweitert hat?
Ich glaube, das liegt schon in der Geburtsstunde von Techno verankert. Man muss sich vorstellen, dass Techno und House, die fast parallel entstanden, also House zuerst, Techno danach, in Chicago und in Detroit, Musikstile waren, die etwas werden wollten, was sie nicht konnten, nämlich aufwendig produzierte Disco-Musik. Aber die Menschen, die das produzieren wollten, die hatten keinen Zugang zu professionellen Studios, zu Streichergruppen und so weiter. Die hatten billigst erworbene Geräte, die zufällig irgendwo auf den Markt kamen, weil andere Leute damit nichts anfangen konnten. Ich denke an Drum Machines oder frühe Bass Synthesizer, die als Begleitinstrumente entwickelt wurden, aber völlig gescheitert sind als solche. Das heißt, Technik gegen den Strich zu bürsten, ist in der Geburtsstunde von House und Techno schon verankert gewesen. Und das ist eine logische Weiterentwicklung, was Künstler wie Ryoji Ikeda oder die angesprochenen Oval damit gemacht haben, dass man sich immer auseinandersetzt mit dem Produktionswerkzeug sozusagen, also mit den Eigentendenzen des Mediums, das damit bemüht wird. Das gerät manchmal in den Hintergrund, weil man typischerweise, also in den letzten 20 Jahren, die Produktionswerkzeuge nicht so sieht. Also es gibt einen DJ und da wird etwas aufgelegt, was vorher schon komplett abgeschlossen ist als Produktion. Also das aus Sicht des Publikums sieht man den Entstehungsprozess nicht. Aber dass diese Musik sich sehr eng auseinandersetzt mit Technologie und mit Möglichkeiten, die nicht vorgesehen waren in dieser Technologie, das ist schon immer da drin gewesen. Und das ist etwas, was erweitert wurde von vielen Künstlern und was wir auch hoffen, so zeigen zu können.
Zum Beispiel mit diesem Ansatz von Dena Abdel-Bahed, die entwirft eine alternative Musikgeschichte. Wie es klingen würde, wenn Araber Techno erfunden hätten, wie würde Techno denn dann klingen?
Die Musikinstrumente, die manchmal in die Welt geraten, die kommen ja heutzutage häufig aus irgendwelchen Fabriken irgendwo und da gibt es jemanden, der das entworfen hat und da werden bestimmte kulturelle Einnahmen mit eingebaut. Also wenn man ein x-beliebiges Keyboard, also etwas auf seine Klaviatur hat, sich kauft, egal was für Klänge damit produziert werden sollen, ähnelt es zunächst mal einem Klavier, was ein europäisches Musikinstrument ist. Aber Musiker in aller Welt benutzen diese Instrumente. Es gibt ein Stimmsystem, was in diesem Instrument verankert ist. Es gibt bestimmte Ansätze, die einfach schon einem mitgegeben werden und die Musik in bestimmte Richtungen zwingen. Also es hat sehr lange gedauert, bis arabische Musiker die Möglichkeit hatten, ihre eigenen Stimmsysteme umzusetzen, auf Keyboards zum Beispiel. Also es musste dann mit diesem Pitch-Bend-Wheel, was man links hat an Keyboards und Synthesizer, dann mussten die Tonhöhen verbogen werden, um arabische Makam-Skalen abbilden zu können. Heutzutage ist die Technik viel flexibler. Und es lässt sich eine ähnliche Vorgabe programmieren, die es ermöglicht, den kulturellen Rahmen, in dem elektronische Musik sich entwickelt, zu verschieben. Also das kann man machen zum Beispiel, indem man das Vierviertelraster aufbricht und zum Beispiel auf ein Elf- oder Siebenachtelraster programmiert, was in einem anderen kulturellen Raum eher die Musik dadurch verortet oder ein anderes Stimmsystem. Und Dena Abdel-Bahed bedient sich bei ganz vielen dieser kulturellen Parametern und verortet ihre elektronische Musik darin. Und dann hat man plötzlich andere Axiome, andere Ausgangspunkte, in denen sich letztlich der gleiche Strom bewegt. Und also das ist, glaube ich, etwas ganz Spannendes, dass wir immer mehr verschiedene Kulturen reflektiert sehen in diesen neuen technischen Mitteln.
Sie selbst haben in Ihrer Musik Techno immer wieder auch in andere Zusammenhänge gesetzt, auf Ballett, Film, Musik, Theater übertragen. Was reizt Sie daran, die Grenzen des Techno so quasi auszudehnen?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, wenn man lang genug sich mit einer Sache beschäftigt, dann muss sich ab und zu etwas verändern, damit sie spannend bleibt. Sonst wird das irgendwann ein Fließbandjob und das hat mich selber so nicht interessiert, deshalb versuche ich eigentlich immer wieder neue Felder zu finden, wo ich mich auch zwingen muss, nicht in Gewohnheiten festzustecken. Wenn man 5 Jahre lang sich darum bemüht, Dance-Tracks zu machen, dann hat man bestimmte Möglichkeiten dann ausgeschöpft, will ich nicht sagen, das wäre zu übertrieben, aber man hat dann gewisse Eckpunkte abgesteckt und viele bleiben dann da hängen. Also das wird dann ein Markenzeichen und das kann man dann beliebig oft wiederholen, wie auch also manche Komponisten ja so ihren Personalstil einmal festlegen und dann 30 Jahre das gleiche schreiben. Dieser Anreiz, mit den gegebenen Mitteln immer nochmal sich zu zwingen, einen anderen Blickwinkel darauf zu finden, eine neue Anwendung zu finden, zu schauen, was passiert, wenn ich irgendwo einen Grundparameter verschiebe und dadurch das gesamte Gefüge woanders hin sich verschiebt. Das ist immer ganz spannend und mit Elektronik ist das ja auch sehr dankbar, weil das Drehen an einem Knopf das Verhalten von 20 anderen Knöpfen verändert. Also jetzt jemand, der einen Konzertflügel hat und den jetzt erstmal umstimmen möchte, ist da ganz lange mit beschäftigt. Also man kann nicht so schnell verschiedene Möglichkeiten durchspielen wie mit Elektronik, wo zwischen Experiment und fertigem Stück manchmal nur 10 Minuten vergehen.
Stefan Goldmann im Corso-Gespräch. Er hat das Mini-Festival Strom kuratiert, elektronische Musik. Heute und morgen in der Philharmonie Berlin. Beide Abende sind leider schon ausverkauft.